Die Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert die Bürgeruniversität vom 5. Dezember 2016 mit der Demokratieforscherin und Europawissenschaftlerin Professorin Dr. Ulrike Gero von der Donau-Universität Krems. Thema des Abends: Muss sich Europa neu erfinden? Moderiert von Politikwissenschaftler Dr. Thorsten Philipp und der Studentin Eva Glant.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin froh, hier zu sein. Ich bin aber erst gelandet, als die Sonne schon untergegangen war, also hatte ich noch keine Gelegenheit, einen Blick auf den Bodensee zu werfen. Schade eigentlich. Danke für die schöne Einladung, danke für die schöne Begrüßung. Ich würde mal gerne so anfangen. Es ist tatsächlich, wenn so die Stationen meines Werdegangs so aufgeführt werden, frage ich mich tatsächlich inzwischen, wann das eigentlich gewesen sein soll. Ja? Weil man irgendwie das Gefühl hat, dass sich einfach alles in ganz kurzer Zeit völlig verändert hat. Und dass dadurch natürlich auch eine Entwertung entstanden ist von den Dingen, die man früher gemacht hat. Und ich weiß gar nicht, wie ich beschreiben soll, wie ich mich dabei fühle, aber ich fühle mich tatsächlich so ein bisschen, als wenn wir so aus dem System gefallen wären. Und als hätte ich das Gefühl gehabt, dass man so in früheren Jahren, als man das alles gemacht hat, diese Think-Tank-Tätigkeiten, sich darauf verlassen konnte, dass so ein System wie so Zahnräder ineinander greift und da irgendwie was Vernünftiges bei rauskommt und man sich auch darauf verlassen konnte und dass genau dieses Gefühl weggebrochen ist. Für mich übrigens, können wir nachher diskutieren, ziemlich genau 2012, das war der Moment, wo ich für mich entschieden habe, dass diese EU so nicht mehr funktioniert, können wir lange darüber diskutieren. Für mich war das der Juni-Gipfel im 2012, wo diese Zusammenhang zwischen Sovereign Debt und Banking Debt gemacht werden sollte. Danach ging alles nur noch abwärts. Anderes Thema, das ich heute nicht unbedingt machen würde. Aber seitdem habe ich das Gefühl, dass die EU und vor allen Dingen die Art und Weise, wie darüber diskutiert wird, als jemand, der eben auch dabei war, als noch anders über sie diskutiert wurde, soll heißen, ich habe mit Delors gearbeitet, ich war beim Maastrichter Prozess dabei und es war anders. Und das, was anders war, man hat daran geglaubt. Wir haben wirklich alle daran geglaubt. Das war echt das Einzige, unterm Strich, das war's. Wir haben daran geglaubt, es sollte immer weitergehen. Es war immer schwierig, war nie genau klar, wie wir da hinkommen sollten, aber die da waren, haben daran geglaubt. Und das ist weg. Für mich, wie gesagt, seit 2012 und für andere fängt das jetzt an, auch so zu werden. Und dass das so ist, ist das, was wir Krise nennen. Da sind wir dann auch schon bei dem Vortrag. Ich soll jetzt 15 Minuten zu Ihnen sprechen und ich wollte Sie so ein bisschen durch das Buch entführen, was natürlich eine Utopie ist, 9. Mai 2045, noch ein bisschen hin. Aber sich mal einfach Hannah Arendt, Denken ohne Geländer, ganz neu vorzustellen, wie könnte denn Europa funktionieren? Denn wenn ich gerade mit dieser Einführung dabei war, das, was weg ist, wir glauben nicht mehr dran, seitdem erscheint mir das EU-System nur noch wie eine von diesen Maschinen von Tingeli. Kennen Sie diesen Schweizer Künstler, der diese völlig absurden Maschinen baut, die immer ganz viel produzieren und doch nicht von der Stelle kommen? Ja? Und in gewisser Hinsicht ist die EU tatsächlich ein bisschen so, weil ganz viel wird produziert, aber irgendwie kommt sie nicht von der Stelle. Und dass das so ist, könnte vielleicht, ist übrigens vom gleichen Künstler dieser Chart, ja, daran liegen, dass wir immer noch eine Halluzination haben. Ich finde das ganz schön, so wie der Künstler hier, Crisis, ne? We cry about a crisis, wir weinen über eine Krise, aber wissen gar nicht, was ist denn die Krise, Brexit, Grexit, Nationalismus, Populismus, aber wir weinen einfach über das Gefühl eigentlich, dass wir vielleicht an nichts mehr glauben oder nicht mehr wissen, wohin soll Europa denn gehen, und der gleiche Künstler hat dieses gemacht, Halluzination, fand ich ganz witzig, und mal zu verstehen, vielleicht ist ja die Nation eine Halluzination, soll heißen, sie ist natürlich menschlich gesetzt, ja, also die Nationen sind nicht vom Himmel gefallen, auch wenn die Prinzen immer so singen, dass Gott die Erde da geküsst hat, wo heute Deutschland ist, dann war das trotzdem bestimmt nicht so. Ja, diese Fahne zieht und bindet emotional nicht mehr. Sie ist ja auch verbrannt worden vor der EZB, Indignatius, 12 Sterne, 1996, kann mich noch gut daran erinnern, ja, diese Fahne, die Hymne und so weiter, das ist alles irgendwie weg. Deswegen haben wir im European Democracy Lab mal ganz neu darüber nachgedacht. Ich habe diese Karte, ich erzähle das jetzt mal als Anekdote, ja, aber diese Karte habe ich tatsächlich erfunden, als ich am 9. April 2012 in Brüssel war, einen Termin hatte mit dem damaligen, einem französischen Freund von mir, der Berater war bei Van Rompuy, und das war an dem Montag nach dem Zypern-Bail-In. Und Sie erinnern sich vielleicht, dass das komplett schief gegangen ist und die Kommission das gar nicht mehr rechtfertigen konnte, dieser völlig absurde Rat. Und an dem Tag haben dieser französische Freund und ich wirklich gedacht, das geht alles gar nicht mehr gut. Ich bin am Abend nach Hause geflogen. Das Ratsgebäude war gespenstisch leer. Da war morgens um 9 Uhr niemand bei der Arbeit. Und an dem Tag habe ich abends echt ein bisschen zu viel getrunken. Und man war ja 50, irgendwie alles, was man bisher gemacht hat, war irgendwie so entwertet. Und ich setze mich hin mit einem Freund. Und ich weiß nicht mehr, aus welcher Laune heraus erfinde ich diese Postkarte. The European Republic is under construction. Ich weiß noch, wie ich diesem Freund sage, das müssen wir jetzt mal dem Weltgeist von Hegel in die Hand geben. Wir brauchen hier mal größere spirituelle Mächte am Werk. Das geht sonst nicht mehr gut. Und dann habe ich diese Karten gedruckt, 40 €, 500 Stück. Und die hatte ich dann immer dabei, weil ich so viel reise. Habe ich die überall liegen gelassen, an allen möglichen Restaurants und so, in U-Bahnen, überall in Prag. Und das Einzige, was ich beobachtet habe, war, was passiert eigentlich 2012, wenn die Leute diese Postkarte finden? Und das, was passiert war, war meistens, oh, ist das süß, guck mal, hast du gesehen? Und dann fingen die meisten an, sich zu suchen, ach, guck mal, da sind die Griechen ganz außen, wo sind wir denn? Ach, wir sind da. Ne? Und auf einmal habe ich, und zwar erst viel später verstanden, dass ich damit eine emotionale Tür aufgemacht habe in ein anderes Nachdenken über Europa, weil was passiert? Sie kriegen Ownership, sie können sich suchen, sie sind dabei, sie als Bürger, die Republik, Respublika. Offensichtlich hat die Republik eine normative Anziehungskraft, die sie intuitiv verstehen. Haben Sie alles schon mal gehört, auch wenn Sie nicht wissen, was das ist? Bundesrepublik, Respospolita, Repubblica d'Italiana, klingt irgendwie, klingt anders als Binnenmarkt, klingt anders als Vereinigte Staaten von Europa. Jedenfalls, Sie haben was damit zu tun. Ja? Und als mir das klar geworden ist, dass da irgendwie emotional was passiert, da erst habe ich darüber nachgedacht, kann man da nicht was draus machen? Ist ja komisch, ne? Mitten in der europäischen Krise 2012, EU völlig abgewirtschaftet, aber die Karte finden alle süß. Und da ich halt für Delors gearbeitet habe, habe ich mich dann daran erinnert, dass Delors immer gesagt hat, in einen Binnenmarkt kann man sich nicht verlieben, stimmt ja auch. Ein Binnenmarkt muss sich auch um niemanden kümmern, er hat ja keine Seele. Aber wie mein französischer Freund gesagt hat, on meurt pas pour la démocratie, on meurt pour la République. Für eine Republik kann man sterben. Ja? Also nicht, dass ich Sie jetzt einladen möchte, für eine Republik zu sterben, aber es hat offensichtlich eine andere Narration. Was bindet, jedenfalls ein Binnenmarkt, ist nichts, wofür man, von dem man regiert werden möchte. Und insofern, Nomen est Omen, ist die Begriffssetzung des europäischen Projektes. Also welches Projekt haben wir und welches Projekt bilden wir allein schon im Namen ab? Vielleicht schon der erste Schritt zu einem anderen europäischen Projekt, in dem die Bürger sich wiederfinden könnten und nicht mehr den Eindruck haben, sie werden da irgendwie von oben regiert, von Ölkännchen, von Glühlämpchen und so weiter und was wir da alles nicht wollen. Ich mache das jetzt sehr kurz. Jürgen Habermas hat dieses fantastische Buch geschrieben, 2015 schon, The Lure of Technocracy, die technokratische Versuchung. Und in diesem Buch sagt er ganz kurz im Grunde das, was ich 1992 oder 1992, 95 war ich ja bei Karl Lamers im Büro, erlebt habe. Wir haben nämlich tatsächlich Staat und Markt entkoppelt. Ja? Wir haben eigentlich Markt und Währung durch den Maastrichter Vertrag auf europäischer Ebene gemacht. Wir haben aber alle Sozial- und alle Fiskalpolitik, vor allen Dingen Steuerpolitik, Sozialpolitik, auf nationaler Ebene gelassen, also staatliche Redistribution. Und es kann nicht funktionieren. Wenn Sie das Geld auf europäischer Ebene generieren, das Sie ja eigentlich über Politik dann verteilen auf die Bürger, dann kann es nicht sein, dass sie das Geld sozusagen europäisch generieren, aber national verteilen und dann auch noch nach unterschiedlichen nationalen Bedingungen. Das heißt, diese Entflechtung von Markt und Staat ist übrigens kein neomarxistisches Argument, das finden Sie bei Ordoliberalen ganz genauso. Das heißt, dass der Staat natürlich Leitplanken gibt für den Markt, ist ein klassisches ökonomisches Argument, dass Markt und Staat einfach zusammengehören. Wir haben das entflochten. Und wir wollten es nicht entflechten. Das ist das Wichtige für jedes deutsche Publikum. Als ich als 27-Jährige 1994 im Büro von Wolfgang Schäuble und von Karl Lamers war, gucken Sie sich im Internet das Schäuble-Lamers-Papier an, stand ausdrücklich drin, eine Währungsunion kann ohne eine gemeinsame Fiskal-, Haushalts- und Sozialpolitik nicht funktionieren. Punkt. Das war damals das Glaubensbekenntnis und auch das politische Bekenntnis der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und insofern gilt nur, why did you leave the party? I think the party left me. Ein Teil der Euro-Krise ist das Problem, dass sich Deutschland von dieser Festlegung verabschiedet hat und dass der Diskurs, der während der Euro-Krise stattgefunden hat, nicht mehr der ist, eine Währungsunion kann ohne Fiskal- und Sozialpolitik nicht funktionieren, also sollten wir sie jetzt schleunigst machen, sondern dass der Diskurs heute ist, wir Deutsche haben alles richtig gemacht, aber die Italiener können ja nicht reformieren und die Griechen können nicht sparen und die Franzosen machen auch ihre Hausaufgaben nicht. Und damit wenden wir uns gegen die eigene Anerkennung, dass wir 1992 was anderes wollten, dass jeder, der denken konnte, 1992 gewusst hat, dass die No-Bail-Out-Klausel so nicht funktionieren kann, während der Diskurs der letzten Krisenjahre im Grunde immer nur der war, Gott sei Dank haben wir die No-Bail-Out-Klausel, dass wir wirklich für die anderen nichts bezahlen müssen. Ich sage das ein bisschen provokant, ich weiß, dass das in dem deutschen Publikum immer so ein bisschen umstritten ist, ich sage es deswegen erst recht. Ich glaube, es fällt uns auf die Füße und ich mache Ihnen nachher beim Wein, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, jedes Argument, dass die Art und Weise, dass wir als Deutsche, nicht Sie persönlich, ja, verstehen Sie mich nicht falsch, nicht Sie persönlich, aber dass wir als Deutsche gedacht haben, wir kriegen den Binnenmarkt und den Euro und obendrauf noch die Profite der Eurokrise, die wir dadurch generiert haben, dass wir eine Negativverzinsung unserer Staatsanleihen hatten. Wir kriegen das also alles umsonst, ohne teilen zu müssen. Diese Tatsache, dass wir das geglaubt haben und dass das so durch die deutschen Zeitungen über Jahre verbreitet wurde, ist ein Teil der Ursprung des europäischen Rechtspopulismus. Das sagt man nicht in Deutschland, aber in Oxford können Sie das hören. The origin of right-wing populism in Europe is the dramatic mismanagement of Germany of the Euro crisis. Und es wird uns auf die Füße fallen. Und das Einzige, was ich Ihnen sage, ist, wenn die Geschichtsbücher wie immer in Oxford geschrieben werden, dann wird da nicht drinstehen, dass dieses Europa zum dritten Mal an griechischen Katasterämtern gescheitert ist, sondern zum dritten Mal an Deutschland, weil wir eine Schuldvermutung haben, dass wir Europa über deutsche Hegemonie schon mal und wiederholt zum Scheitern gebracht haben oder bringen könnten. Die EU funktioniert nicht. Europäische Trilogie. Ich will das hier gar nicht weit ausführen, aber intuitiv haben Sie das Gefühl, was muss eine Demokratie bieten? Sie müssen abwählen können, wer da regiert. Sie müssen entscheiden können. Das können Sie in der Europäischen Union nicht, weil wir ein Parlament ohne Initiativrecht haben. Wir haben einen Europäischen Rat, der nationale Karten zieht. Wir haben eine Kommission, die ist Hüterin der Verträge. Das ist aber eigentlich die Aufgabe von einem Gerichtshof. Das heißt, wir haben ein System, was eine Institutionenlogik hat, aber keine demokratietheoretische Logik, die Sie alle, ob Sie jetzt Demokratietheorie studiert haben oder nicht, aus Ihrer Befindlichkeit her kennen, nämlich zwei Sachen. Sie als Bürger sind der Souverän, frei nach Kurt Tucholsky, alle Souveränität geht vom Volke aus und kommt so schnell nicht wieder, aber Sie sind der Souverän. Das heißt, wenn Ihnen was nicht gefällt, müssten Sie eigentlich Leute abwählen können, das können Sie in Europa nicht. Ja? Das ist dann Colin Crouch, you can always vote, but you have no choice. Das haben wir natürlich mit den Griechen bis zum Exzess sozusagen exerziert und das finden die nicht gut. Und sie haben damit keine Reversibilität von Entscheidungen. Deswegen ist diese Demokratie gefühlt in Europa nicht vorhanden. Das ist das sogenannte europäische Demokratiedefizit. Und wo die Alternative im System nicht geboten wird, wenden sich immer die Antisystemkräfte gegen das System. Nichts anderes ist der Anti-Establishment-Diskurs, den sie überall bei den Right-Wing-Populisten, bei den Rechtspopulisten haben. Ja, weil das alles nicht so schön ist, habe ich Ihnen ein Monster mitgebracht. Das ist halt dieses Zitat von Antonio Gramsci. Wenn das Alte nicht sterben und das Neue nicht leben werden kann, leben wir in den Zeiten der Monster und das ist die Krise. Ja? Die Tatsache, dass wir alle das Gefühl haben, es müsste doch jetzt mal repariert werden, reformiert werden, vorangehen, irgendwas müsste geschehen. Es passiert aber nicht und wir kommen sozusagen aus dem Alten nicht in das Neue, sind die Zeiten der Monster. Ich mache das jetzt ganz schnell, weil ich nicht lang sein soll. Die Karte ist ganz einfach zu lesen. Was lila ist, ist ökonomisch gut. Was nicht lila ist, ist ökonomisch nicht gut. Sie sehen relativ unschwer, dass Brandenburg sich nach dieser Karte nicht als Exportweltmeister fühlen darf, fühlt es sich aber trotzdem nur, weil es halt zufällig zu Deutschland gehört. Norditalien wäre Exportweltmeister, darf es aber nicht sein, weil wir laut Diskurs den Italienern nicht konzedieren, dass sie auch Exportweltmeister sind und so weiter. So, das Reading der Karte ist einfach nur, die eigentliche politische, die politökonomische Spaltung der Europäischen Union ist Zentrum, Peripherie, Stadt, Land und nicht nationale Grenzen. Wenn wir das destrukturieren könnten, dann könnten wir zu anderen Politiken kommen und vielleicht auch zu anderen politischen Lösungen. Für die, die älter sind im Saal, ich glaube, ich habe das gestern auch bei Anne Will versucht zu sagen, aber es gab mal in der Bundesrepublik sowas wie Zonenrandausgleich. Da war völlig klar, dass im Thüringer Wald die Wertschöpfung nicht stattfindet. Die gehörten trotzdem zur Bundesrepublik und die hatten am Ende das gleiche Arbeitslosengeld. Ja, natürlich mussten die auch ihre Steuern zahlen, natürlich gibt es im Thüringer Wald Katasterämter, aber da gab es auch nicht Thyssen-Siemen-Krupps. Und so ein bisschen müssten wir das für die Euro-Krise auch denken. Aber das hieße einfach, dass wir verstehen, dass wir uns nicht als wir Deutsche denken und über das nationale Wir immer in Abgrenzung zu anderen treten, die es vermeintlich nicht können oder nicht genug reformieren oder doch zu früh in Rente gehen und so weiter und so fort. Für Frankreich kommt ja auf uns zu der nächste französische Film, ganz kurz. Wer Frankreich ein bisschen kennt von der Geografie, rot ist Arbeitslosigkeit, schwarz ist Marine Le Pen. Der Zusammenhang zwischen ländlich, arbeitslos und Marine Le Pen ist relativ 1:1. Ich erspare Ihnen die Details. Ich überklicke das jetzt auch. Das ist so mein kleiner Feminismus, warum Europa eine Frau ist und so. Aber das nur von wegen Imago und was wir hören, wenn, ja, das ist die Republik gemalt von Honoré d'Aumier, 1848, mitten im europäischen Vormärz. Und interessant finde ich, dass die Republik sitzt auf dem Thron erstmal, sehr interessant, ja, sie regiert, aber die hat ihre Bürger an der Brust. Sie nährt die Bürger. Das ist die Republik. Die Republik sind wir, ja, wir sind die Bürger und können uns aus der Republik auch nicht verabschieden. Das heißt, diese Imago dieses Bildes allein macht deutlich, dass so eine Brexit-Debatte völlig gaga ist eigentlich, ja, wenn man verstanden hat, dass man sich aus seiner Staatlichkeit nicht verabschieden kann, solange denn die Staatlichkeit nährt. Und das ist ja genau, was der Binnenmarkt nicht tut. Ein Binnenmarkt muss sich nicht um sie kümmern. Die Republik kümmert sich um ihre Bürger. Diese Karte noch ganz schnell, auch da, um nochmal klarzumachen, dass die Imago, die wir alle von Europa haben, deswegen ist ja eines der zentralen Argumente meines Buches zu sagen, die EU mag kommen und gehen, aber Europa, davon können wir nicht weglaufen. Ja? Also selbst wenn Orban morgen auch die Idee hat, aus der EU auszutreten, ist Ungarn immer noch mitten in Europa und die Frage, wie wir die europäische Demokratie anders und neu organisieren, bleibt gestellt. Ganz egal, ob der aus der EU austritt oder nicht und ganz egal, ob die Österreicher das tun, weil man kann vom Kontinent nicht weglaufen. Und diese alte Karte, die ich auch in London gezeigt habe, ja, London ist der, also London, England ist der rechte Arm, also sozusagen die, wenn man die Europa amputiert, der rechte Arm lebt nicht alleine, die Europa wäre amputiert. Das heißt, ein körperliches Gespür dafür zu bekommen, dass diese Karte, die uns aus dem Mittelalter überliefert ist, im Grunde sagt, jedes Volk hat in Europa seinen angestammten und organischen Platz. Ist ja ein ganz anderes Denken, zu dem wir vielleicht zu der Neukonstituierung einer europäischen Demokratie kommen könnten, anstatt permanent diese nationalen Aufteilungen zu machen. So, das Diskussionsangebot, darüber können wir dann gleich diskutieren, ist, dass wir Europa wieder, dass wir es neu aufstellen auf der Grundlage von Regionen. Robert Menasse, der große österreichische Schriftsteller, sagt, Region ist Heimat, Nation ist Fiktion. Es stimmt auch, also ich bin jetzt hier nicht heimisch, obwohl Friedrichshafen bestimmt schön ist, aber ich bin aus Grevenbroich, aber wir gehören jetzt beide zur Bundesrepublik Deutschland, ja, Sie und ich. Was zeichnet das aus? Die Tatsache, dass wir das haben, dass Sie in Friedrichshafen und ich aus Grevenbroich in der gleichen Republik wohnen, das verbindet uns das gleiche Recht, der allgemeine politische Gleichheitsgrundsatz. Wir zahlen die gleichen Steuern, relativ, die gleiche Einkommensteuer, gleiche Vermögensteuer, wir wählen gleich, wir haben Wahlrechtsgleichheit und wir haben den gleichen Zugang zu sozialen Rechten. Das ist Republik. Soll heißen, der Begriff der Republik ist auch ethnisch offen. Ja, ist nicht die Franzosen, die Ungarn, die Holländer, sondern Republik ist, wer sich darauf einigt, auf den allgemeinen politischen Gleichheitsgrundsatz. Das ist nicht schwer, das heute zu organisieren, jenseits von nationalen Grenzen. Das ist das Diskussionsangebot des Buches. Wir hätten Wahlrechtsgleichheit, Steuergleichheit, gleichen Zugang zu sozialen Rechten. Übrigens nicht sofort morgen. Ich werde ja mal gefragt, wie wollen Sie das verwirklichen? Da sage ich klar, nicht morgen, ja, aber wir können uns ein bisschen Zeit nehmen. Soll heißen, dann kommt immer die Frage, weil die politischen Bedingungen sind ja nicht dafür geschaffen, dass wir das machen können. Dann sage ich immer, fragen Sie mal einen Architekten, wenn Sie dem sagen, brauchen Sie eine Brücke. Dann sagt er, die Bedingungen sind nicht dafür geschaffen, da gibt es keine Pfeiler. Die Bedingungen muss man mitschaffen, ja. Sie verlangen auch nicht von einem Architekten, dass der eine Brücke baut, ohne dass der die Pfeiler mitdenkt. Das heißt, wenn wir sagen, wir wollen dahin zu dieser Brücke, müssen wir die Bedingungen dafür schaffen, dass wir die Brücke bauen können. So könnte das aussehen. Ist übrigens auch nur eine halbe Utopie, weil wir ja jetzt schon in ganz vielen Parteiprogrammen drinstehen haben, dass wir einen gemeinsam direkt gewählten europäischen Präsidenten wollen. Wir hätten ein europäisches Abgeordnetenhaus auf der Grundlage von One Person, One Vote, eine Person, eine Stimme. Und wir könnten aus 50, 60 europäischen Regionen, Böhmen, Mähren, Bayern, Katalonien, Baskenland, wie auch immer, könnten wir einen Senat machen. Der Senat hätte dann den Vorteil, dass im Senat der sozusagen die gewichteten Stimmen sind, so wie das heute in den USA der Fall ist oder im Bundesrat der Fall ist, während wir ja heute im Europäischen Parlament eine Gewichtung haben. Sie sind ja als Deutsche anders vertreten als ein Tscheche oder ein Maltese und daraus leitet ja Karlsruhe im Grunde ab, dass Europa, das EP, keine richtige Demokratie ist, weil es eben keine Wahlrechtsgleichheit ist, weil wir als Bürger in diesem System nicht nur nicht gleich sind, sondern letztendlich auch nicht souverän. Soll heißen, letzter Satz, und dann bin ich schon durch. Der französische Soziologe Pierre-Rosan Vallon, der hat mal gesagt, der Maastrichter-Vertrag ist auf einer Lebenslüge aufgebaut. Was ist die Lebenslüge? Die Lebenslüge ist, uns wurde im Maastrichter-Vertrag eine Staatenunion und eine Bürgerunion versprochen. Wir haben aber nur die Staatenunion und die Bürgerunion im Grunde nicht. Soll heißen, wir sind tatsächlich als europäische Bürger nicht der Souverän des politischen Systems in Europa, sondern wir sind im Grunde in Geiselhaft dessen, was der Europäische Rat macht. Ein konkretes Beispiel: Wären wir Staaten- und Bürgerunion, dann könnte jetzt theoretisch gesprochen Großbritannien aus der EU austreten, aber die Briten blieben weiterhin Unionsbürger. Bleiben sie aber nicht, weil die Unionsbürgerschaft nachgeordnet ist an die nationale Staatsbürgerschaft. Soll heißen, Großbritannien tritt aus, die Briten verlieren ihre Unionsbürgerschaft. Weswegen sich jetzt jeder vernünftige Brite gerade einen kontinentalen Pass besorgt. Ja? Das würde dafür sprechen, dass wir das anders machen und das mal ernst nehmen. Was es ernst zu nehmen gilt, ist tatsächlich, wir sind als Bürger der Souverän. Wenn sich Bürger in ein politisches Projekt begeben, dann gründen sie nach Platon eine Republik, nach Cicero. Was ist der Kern einer Republik? Wir sind gleich vor dem Recht. Das ist so schwierig nicht. Und dann bin ich auch schon fertig.
Ja, Frau Gero, vielen Dank für diese ersten Einblicke in die Europäische Republik und die Suche, die dorthin führt. Vielleicht gehen wir noch einmal kurz auf das Publikum ein, das Sie vor Augen haben, und die Gesellschaft in Europa. Nehmen wir einmal die neueste Studie aus dem Sinus-Institut, jetzt erst vor wenigen Wochen veröffentlicht. 900.000 Jugendliche, 14 bis 30 etwa, wurden befragt in ganz Europa. Und die Meinung war recht eindeutig: Jugendlichen ist Europa nicht wichtig. Nur 9% der Jugendlichen oder der jungen Menschen, sagen wir es mal eher so, ne, ob man sich mit 29 noch als Jugendlicher fühlen darf, 9% der jungen Menschen sagen, ja, ich bin zuallererst Europäer. Machen wir nicht hier eigentlich ein Gespräch über etwas, was im Grunde die Jugend kaum interessiert?
Ja und nein. Also erstmal gibt es die Jugend nicht, ne? Deswegen waren ja die Daten auch sehr differenziert in dieser Studie. Und ich glaube, es gibt tatsächlich, wenn man es grob unterteilen möchte, gibt es zwei, sagen wir mal, Gruppen von Jugendlichen. Und tatsächlich sind das ein bisschen Globalisierungsgewinner und Globalisierungsverlierer. Soll heißen, es gibt die urbane Jugend, Erasmus, die leben tatsächlich eigentlich schon in so einer europäischen Republik. Soll heißen, die arbeiten in Barcelona, London, Kopenhagen und wollen aber natürlich auch, dass ihr Arbeitslosengeld und ihr Kindergeld, dass das irgendwie alles mitreißt. Und das funktioniert natürlich nicht, weil das immer noch national geclustert ist. Aber es gibt inzwischen natürlich auch, und davon habe ich auch ein paar kennengelernt, inzwischen tatsächlich ziemlich renationalisierte Jugendliche. Also wenn sie mal nach Budapest fahren und das zweifelhafte Vergnügen haben, mit so Jobbik-Leuten zu sprechen, ja, so 20-jährigen Jobbik-Leuten, das ist einfach ja, protofaschistisch. Ja? Und die lassen sich auf keinen Diskurs über Europa mehr ein, weil die natürlich schon längst einfach auch eingelullt sind in eine mediale Situation, die ja im Grunde freies Denken praktisch nicht mehr ermöglicht. Ja? Das muss man für Ungarn einfach mal so annehmen, seitdem ja jetzt auch Zeitungen dort verboten werden. Und was ich aus dieser Studie gelesen habe, die Sie genannt haben, ist ja trotzdem, dass die Leute, die da befragt wurden, die Jugendlichen, nicht sozusagen für Europa sind im Sinne von irgendwie eine staatliche Form von Europa. Das ist denen ziemlich egal. Sie sind aber auch nicht für Renationalisierung. Sie wollen schon irgendwie kosmopolitisch untereinander, modern, Netzwerk, digital, was auch immer. Ja? Aber sie sind auf jeden Fall nicht mehr national. Und was ich aus der Studie lese ist, oder das wäre vielleicht meine These, vielleicht auch nur wishful thinking, aber dass die auch deswegen nicht an, Anführungsstriche, Europa glauben, weil ja ein im Grunde plausibler Entwurf, wie Europa aussehen könnte, gar nicht vorliegt. Das heißt, an was sollen die denn glauben? Die Frage ist immer, wenn man die befragt, bist du für Europa oder so, und dann kommen nur 9% raus, die sagen, das bin ich, dann ist ja die Frage, assoziieren die die EU mit Europa? Und sagen die deswegen nicht mehr zu mehr als 9%, ich bin dafür, weil die die EU schon längst abgeschrieben haben, das wäre meine These, und weil es nichts gibt, wo die sagen könnten, das will ich, weil es eigentlich kein plausibles Konzept gibt, wie wir Europa organisieren. Und das ist ja überhaupt das Problem der gesamten liberalen, progressiven, linken Kräfte, ja, dass wir im Grunde den plausiblen Gegenentwurf zum Exit, Brexit, Frexit noch nicht formuliert haben. Und ich könnte mir vorstellen, so wie Sie die Frage stellen, kriegen Sie auch die Antworten, dass diese 9% viel damit zu tun haben, dass es diesen Entwurf ja gar nicht gibt. Was heißt ja auch, wofür sollen die denn sein? Ja. Also für die EU im Sinne von EU sind die tatsächlich nicht. Das habe ich ja auch in meinem Buch, habe ich ja ein Kapitel dazu gemacht und habe ja viele dafür befragt. Ich habe die einfach mal gefragt, sag mal, wollt ihr ins Europäische Parlament? Da haben die allen Vogel gezeigt. Ja, also so, und das ist wichtig, weil nach Klaus Mannheimer ist ja Zukunft immer, was die Jugend will. Und wenn die Jugend nicht ins Europäische Parlament will und wenn ein Spitzenposten in der Europäischen Kommission nicht zum Berufsbild der Studenten der Zeppelin-Universität gehört, ja, dann ist da nichts. Ja, also die Eliten gehen immer dahin, wo die Musik spielt, das muss man verstanden haben. Soll heißen, als ich mein Studium abgewickelt hatte, sind die smartesten Volkswirte, die sind nicht mehr zur Bundesbank gegangen. Das war gerade 95, Lamfalussy-Report, die sind alle zur EZB. Die wussten, aus dem Monetary Institute wird die EZB und die wussten, die EZB wird wichtiger als die Bundesbank, also sind die besten Volkswirte 95 gleich zur EZB gegangen. Ja? Und wenn das heute nicht passiert, dass die besten Köpfe in die Institutionen der EU gehen, dann ist dieses System nicht sexy, weil kluge Köpfe immer dahin gehen, wo die Machtmusik spielt. Ja.
Sie haben jetzt gerade eben schon angesprochen, dass es diesen Trend gibt zur Renationalisierung und Sie führen das jetzt zurück auf die Tatsache, dass es noch kein wirklich glaubwürdiges alternatives Konzept gibt. Kann es nicht aber auch sein, dass uns ein Denken in einem gesamteuropäischen Horizont nicht einfach überfordert? Ist es nicht so, dass die, oder könnte es nicht auch sein, dass dieses Wiedererstarken des Nationalismus einfach der Tatsache Rechnung trägt, dass die Nation die richtige Einheit ist, um welche Probleme auch immer zu lösen und dass eine europäische Identität, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte, einfach zu viel ist, zu komplex ist, zu groß, um Lösungen zu finden?
Nein, das glaube ich tatsächlich nicht. Also zwei Antworten hätte ich anzubieten. Also erstmal glaube ich ja nicht, dass wir eine Renationalisierungsdebatte haben, ja? Sondern das, was wir de facto haben, ist, dass der Populismus die Nation spaltet und zwar eins nach der anderen. Also wie so ein Holzscheit, einmal die Axt, 50%. Ja? Also wenn Sie heute eins suchen, dann ist es die britische Nation. Ja, also ich war gerade, wie gesagt, gestern in London oder vorgestern, aber also das spaltet ja inzwischen jede britische Familie. Soll heißen, heute gibt es die City of London, die britische Jugend, dann gibt es noch Wales und Schottland, aber wo ist denn die britische Nation? Und jetzt haben wir das mit Hofer gerade nochmal, ne, gerade nochmal gut gegangen, aber trotzdem ist ja Österreich gespalten. Mhm. Und Frankreich ist gespalten. Und da ist ja die Frage, wer sind denn jetzt die Briten? Sind jetzt die Brexiters die Briten oder die anderen die Briten? Und sind übermorgen die Le Pen-Franzosen die Franzosen oder die anderen? Soll heißen, meine These ist, der Populismus spaltet Nationen. Das ist wie so eine Kernspaltung. Ja? Und insofern haben wir keine Renationalisierungsdebatte. Auch Polen, Kaczynski, ja, also die Peace-Partei ist mit 38% der Stimmen gewählt worden, bei einer Wahlbeteiligung von 50%, soll heißen, knappes Fünftel der Polen hat die Peace-Partei gewählt und seitdem hijacken die Peace-Anhänger das politische System. Das passiert. Das ist Hijacking. Ja. Das heißt aber jetzt nicht, dass Polen sich renationalisiert, sondern das heißt, dass 20% der Polen und eine politische Klasse der Peace-Partei das polnische System hijackt. Wir formulieren das nur nicht so. Ja? Wir sollten das mal lieber so formulieren. Wir haben auch keine Renationalisierung in Deutschland. Wir haben leider nur 20% Deutsche, die jetzt Pegida und AfD und Dresden und keine Ahnung was machen. Aber sind das jetzt die Deutschen und überhaupt, warum sind die denn das Volk? Ich bin auch Volk, Sie sind auch Volk. Im Wesentlichen sind wir erstmal alle Bürger, fände ich nochmal die bessere Begrifflichkeit. Aber wir sind Volk und Bürger, können wir lange drüber streiten. Jedenfalls, die sind nicht das Volk und das Ausschlussargument, dass die das Volk sind und sie nicht, funktioniert ja nicht, ja? Also das ist ja ein antipluralistisches Argument. Das zum einen. Also insofern, wir haben keine Renationalisierung, sondern was wir haben, ist eigentlich eine Spaltung von Gesellschaften. Und das Zweite ist, was denn die Nation ist, ist ja jetzt echt mal eine große Diskussion, ne? Also wir in Deutschland sind ja in den letzten 200 Jahren munter mal durch 7 nationale Stellungen gewandert. Also die Briten haben ja wenigstens noch 1000 Jahre mal Stabilität gehabt. Wenn Sie da mal waren, dann im Windsor Castle 1066, ne? Das ist mal eine Plakette, oder? 1066, ja, das kriegt ja hier auf dem Kontinent keiner hin. aber wir sind vom Heiligen Reich Deutscher Nation munter zum Deutschen Bund, zum Deutschen Reich, zur Weimarer Republik, zur Hitler-Deutschland, zum gespaltenen Deutschland, zum wiedervereinigten Deutschland munter in 200 Jahren, 7 Verfassungsbrüche. Was ist jetzt unsere Nation? Also die Fragen haben wir ja, also was dazugehört, ja, allein territorial, die, um diese Fragen wurden ja Schlachten geschlagen, ja, Elsass ja oder nein, Schlesien unser oder nicht, ja, also das sind ja immer Definitionen, ja, heute Schlesien dazu, morgen halt nicht mehr und das sind ja die Diskussionen, um die sich halt nationale Erzählungen immer ranken und insofern ist das tatsächlich immer gesetzt und es wurde im Grunde, ist die Nation wirklich nicht so richtig alt, sondern ne, Frankreich 1789, Deutschland und Italien 1862, also 150 Jahre, dass das jetzt im Moment unser Denken prägt und dass wir jetzt mit dieser nationalen Ist-Erzählung so aufgewachsen sind, weil sie halt die letzten 150 Jahre Bestand hatte und das jetzt eben über drei Generationen tradiert ist, dass das jetzt so ist, das bestreite ich überhaupt nicht. Ich bestreite auch gar nicht, dass das gut war und so sein musste in der Geschichte. Also ich sitze nicht hier und sage, keine Ahnung, das Deutsche Reich war schlecht oder so, sondern es hatte alles so seinen Sinn, wie überhaupt alles in der Geschichte seinen Sinn hat. Die eigentliche Frage ist nur, macht es heute noch Sinn? Und da würde ich sagen, machen wir mal ein Fragezeichen dahinter.
Die fahnenschwenkenden Fußballfans seit einigen Jahren, ne, seitdem Deutschland die Fußball-Weltmeisterschaft da hatte, wären ja jedenfalls ein Hinweis darauf, dass in dieser Frage tatsächlich einige Spannkraft steckt. Aber vielleicht auch noch mal zu der Frage, mangelnde Identifikation mit Europa und was ist überhaupt Europa, hängt, wie Sie ja angedeutet haben, sicher auch damit zusammen, dass das demokratische Angebot nicht besonders ausgeprägt ist. Ja, Sie haben ein wenig angedeutet, welches Demokratiedefizit sich eigentlich hinter dieser Fassade verbirgt und Sie haben nur einen kleinen Ausschnitt gewählt. Nun haben sich die Briten, die Gesellschaft in Großbritannien hat sich entschieden, eine Methode anzuwenden, von der wir auf den ersten Blick sagen würden, ja, das ist doch urdemokratisch, wir fragen die Bevölkerung, sag doch, ja oder nein, willst du rein, willst du raus? Haben die Briten alles richtig gemacht, um demokratisch sich, um das Demokratiedefizit auf ihre Weise zu bewältigen?
Ich mache nochmal eine Vorbewegung zum Fußball, ja. Ich war vor nicht so langer Zeit mit Herrn Oettinger in Hannover und da fing er auch genau an, als Gegenargument zu meiner Argumentation zu machen, was würde denn Jüdi Löw dazu sagen, ja. Da habe ich gesagt, wir lassen einfach das europäische Schicksal, überlassen wir einfach nicht dem DFB. Das wäre meine Antwort, ja. Wenn Männern nichts mehr einfällt, reden sie von Fußball und da bin ich einfach mal dagegen, ja. Man kann auch das Argument machen, dass ich eben schon in dem, hier, als wir hatten ja ein Vorgespräch gemacht habe, ich würde tatsächlich das Argument machen, dass die nationale Fahne immer dann herhalten muss, wenn andere identitäre Setzungen, vor allen Dingen Setzungen von Stolz und Anerkennung, anders nicht mehr generiert werden können. Und ich empfehle Ihnen nur, dieses wirklich wunderbare Buch zu lesen von Didier Eribon, Le Retour à Reims, die Rückkehr nach Reims, wo er wunderschön beschreibt, seine eigene Familie, PCF, Parti Communiste Français, die den Stolz der französischen Arbeiterklasse hatte und dann 50er, 60er Jahre, die französische Arbeiterklasse wird abgewickelt, es gibt keine Arbeiter mehr in Frankreich, Desindustrialisierung. Wo bleibt der Stolz? Was machen Sie eigentlich, wenn Sie nicht mehr stolz darauf sein dürfen, dass Sie PCF sind? Le Parti Communiste Français, in der Tradition von Jaurès, in der Tradition des französischen Humanismus. Und da stehen sie auf einfach nicht mehr, weil sie auf einmal sind sie Desindustrialisierung, überflüssiger Peugeot-Arbeiter und so weiter. Und dann haben sie auf einmal eine Fahne, kommt Marine Le Pen und sagt, hey, darfst mal wieder stolz sein, ich wickel dich da in diese Fahne. Insofern ist ja, glaube ich, dieses Fahnenangebot nur ein Substitutsangebot für andere Generierungen von Anerkennung und Stolzprozessen, die dann über den Fußball, ne? Deswegen wird er ja gemacht, ja? Weil irgendwo muss der Stolz, Anerkennung, männliches Testosteron muss ja irgendwo hin. Also wir können das ja inszenieren als Fußball, ich habe nichts dagegen, ja. Aber nochmal klarkriegen, ja. Abgesehen, wenn ich es richtig verstehe, ist das doch alles irgendwie Bayern München und Real Madrid und so, das passt doch voll zu meinem Konzept der Region, oder? Also diese Nationalmannschaften sind doch irgendwie immer noch zusammengewürfelt. Also von der belgischen Nation sehe ich eigentlich immer nur noch was, wenn die belgische Nationalmannschaft mal wieder antreten muss und dann erinnern sich die Belgier daran, dass sie noch eine Nationalmannschaft haben. Aber sonst kriegen sie, glaube ich, auch jetzt nicht viel mit vom belgischen Nationalstaat. Ja, aber das zum Thema Fußball. Ich bin gegen Referenden und schon gar bei Verfassungsfragen. Erstmal, weil uns die politische Ideengeschichte lehrt, dass jede Verfassungsfrage normalerweise mit Zweidrittelmehrheit entschieden wird. Das heißt, wenn schon Referendum, dann bitte mit Quorum. 2/3 der britischen Bürger, hätte ich gesagt, wunderbar, aber 52%. Und dann noch ein paar Bots-Attacken und ein paar Algorithmen, das wissen Sie auch. 300.000 Stimmen wurden generiert über Porno-Links, die man Brexit-Leuten zugeschickt hat. Und nach dem Brexit-Link kam dann gleich Click for Brexit, Leave the Country. Also das sind natürlich dann Psychogramme und Prozesse, wenn Sie morgen ein bisschen googeln wollen und sich dafür ein bisschen interessieren, dann gehen Sie mal auf Cambridge Analytica, die Firma, die den Brexit gesteuert hat, Stimmenkauf und so weiter. Also insofern finde ich das wirklich richtig gefährlich, wenn man hochkomplexe Fragen reduziert auf ein Ja oder Nein, das ist sowieso schon gefährlich. Zweitens finde ich es gefährlich, wenn wir das machen, wenn wir solche Firmen haben wie Cambridge Analytica, also Bots, Attacken, Algorithmen und gar nicht mehr klar ist, wer stimmt eigentlich ab. Drittens ist ja immer sozusagen das Ja viel schwieriger zu generieren als das Nein, weil Nein sagen ist ja einfach mal einfach, Ja sagen ist schwer, weil Ja sagen kommt mit Verantwortung daher. Und viertens ist bei solchen Referenten einfach auch ganz problematisch, dass diejenigen, die das Brexit gewollt haben, sich nachher natürlich aus der Verantwortung gestohlen haben. Boris Johnson, einfach mal abhauen? Ja? Das können Sie in einem Parlament nicht. In einem Parlament gibt es dann einen Kanzler oder einen Minister, der dafür verantwortlich ist, weswegen sich ja immer Regierungen gegenüber einem Parlament verantworten müssen. Das heißt, einfach mal mit Nein stimmen und dann ist niemand dafür verantwortlich, das hinterlässt ein politisches Vakuum und dieses politische Vakuum, das können Sie in London wirklich besichtigen, da müssen Sie nur mal hinfliegen. Ja? Das ist wie ein Mehltau über der Stadt, das kann man greifen. Insofern bin ich sehr für Partizipation, nicht unbedingt fürs Plebizid. Partizipation in lokalen und in regionalen Räumen kann funktionieren. Ich bin noch nicht unbedingt gegen Abstimmungen, solange sie in überschaubaren Räumen, übrigens auch Schweiz wird ja immer herbeigeführt, die Schweizer machen auch immer Referenten, aber gucken Sie sich mal die Fragestellung von Schweizer Referenten an. Das ist nie das große Ganze, das große Ja oder Nein. Das sind immer hochkomplexe Fragen, weil die Schweizer eine Tradition von Abstimmungen haben, übrigens ein kleines Volk, die haben das auch gelernt, über 150 Jahre, ja, da gibt es eine Tradition von Referenten, aber es gibt hochkomplexe Fragen, die zur Abstimmung gestellt werden und das ist nicht mal eben sozusagen den Furor rauslassen. Ja. Und da kann ich sagen, gut, wenn es da eine Tradition gibt und die Frage komplex ist und die Bevölkerung dann gewöhnt ist, warum nicht? Ja? Überhaupt auch ein kleiner regionaler Raum, die Schweizer sind so 8 Millionen, so. Aber eine hochkomplexe Frage, reduzieren auf Ja oder Nein, in einer hoch aufgewühlten emotionalen Stimmung, gekoppelt mit Algorithmen, mal eben durch das Volk jagen und dann sagen, wunderbar, das ist es jetzt und jeder läuft weg vor der Verantwortung, kann ich nur sagen, eyes wide shut into disaster. Ja? Eyes wide shut into disaster ist das, was die Briten jetzt machen. Es ist nur noch traurig. Und ich war beim Goethe-Institut am Samstag, wenn Sie da diese 300, Entschuldigung, verlorenen jungen Briten sehen, Ihr Alter. Ja. Was denn jetzt? Ein Mann vom Kontinent heiraten oder nach Barcelona gehen oder... Ja? Abgesehen davon, nur noch mal diesen einen Satz, ja? Wir haben jetzt 5 Jahre Sparpolitik, hat niemandem gefallen, Geld ausgeben durften wir nicht. Was machen jetzt die Briten? Keynesianisches Beschäftigungsprogramm ohne Ende. Jetzt werden erstmal 2000 Beamte eingestellt, damit dieser Brexit überhaupt verhandelt werden kann. Ja? Jetzt wird das Geld nach Nordengland geschickt, damit die Arbeiter, die UKIP gewählt haben, glücklich sind. Also es ist schon wirklich ziemlich bizarr, was da gerade passiert. Aber das Bizarrste ist nochmal, wie habe ich meinen Vortrag angefangen? Das Allerbizarrste ist ja, dass jetzt einfach alle dran glauben. Und keiner will es eigentlich. Da entsteht was, ja? Die müssen jetzt da alle dran glauben, obwohl ein großer Teil einfach völlig klar weiß, das ist nicht vernünftig, was wir machen. Und dann entsteht dieses Gefühl, oh, eigentlich wollen wir das nicht, aber jetzt müssen wir es doch irgendwie doch. Ja? Und das ist echt ungesund für eine Gesellschaft. Ich gebe Ihnen eine Anekdote, wenn ich darf. Ich war in Brüssel am Flughafen, treffe einen britischen Freund, der sich gut auskennt, ja, der erzählte mir, dass der Direktor von Downing Street, das ist so das Kanzleramt da, der ist natürlich selber gegen den Brexit gewesen, muss das aber jetzt managen. Ja? Und dann sollte es eine vorbereitende Sitzung geben mit allen möglichen Leuten, die dann halt diese Brexit-Sitzung machen. Und dann hatte er einfach dafür gesorgt, dass es kein Besprechungszimmer gab. Ja? Und dann saßen die beim Starbucks gegenüber von Downing Street. Das sagt aber viel. Ne? Also sozusagen, das sagt einfach ganz viel. Mit welcher Seriosität diese Beamten und wer will das eigentlich machen und mit welchem Herzblut machen sie das und mit welcher Überzeugung und so weiter und so weiter. Ja? Also insofern keine Referenden.
Okay, also jetzt wissen wir keine Referenden, die füllen das politische Vakuum nicht. Wir wissen auch jetzt, die Nation hilft uns auch nicht, ist auch nur ein Substitut letztendlich für eine Identität, die wir uns nicht auf andere Weise suchen können. Und wenn wir Ihnen so zuhören oder wenn ich Ihnen so zuhöre, dann schließe ich daraus, dass Sie sagen, so wie es jetzt gerade läuft in der EU oder auch eben in Europa, geht es nicht weiter. Sie sagen ja auch, Reformen oder vermeintlich direktdemokratische Maßnahmen wie ja, ein Referendum bringen nichts. Aber was machen wir denn dann jetzt? Wir müssen ja in irgendeiner Form weitermachen, wir kommen nicht aus Europa raus. Und Sie haben jetzt ja heute Ihren Gegenentwurf quasi mitgebracht in Form Ihres Buches. Und da beschreiben Sie das oder da sagen Sie, dass Europa eine Republik werden muss. Sie haben es gerade eben in Ihrem Vortrag ja auch schon kurz angesprochen. Könnten Sie vielleicht noch mal kurz ausführen, wieso brauchen wir noch einmal eine Republik? Wieso muss Europa genau jetzt eine Republik werden?
Ja, also erstmal würde ich mich gerne so ein bisschen dagegen verwahren, dass also ich das jetzt sage, dass die EU nicht mehr funktioniert. Ja, also ich habe ja nur versucht, eine generalisierte Stimmung aufzugreifen. Das sagt ja inzwischen Herr Steinmeier, das sagt Herr Schulz, das sagt eigentlich jeder, der denken kann, dass die EU nicht mehr so richtig funktioniert. Deswegen sitzen sie auch alle hier. Ja, das hätte sie ja auch vor einem Jahr noch nicht vom Ofen hervorgeholt. Also solange man da irgendwie das Gefühl hat, dass Europa irgendwie funktioniert und ich muss mich nicht drum kümmern, war Europa so ziemlich das Langweiligste, was es gab. Ja. Insofern konnte ich da ganz gepflegt 15 Jahre lang in irgendwelchen Thinktanks irgendwelche EU-Papierchen schreiben. Das hat meistens genau keinen interessiert. Und die Tatsache, dass das jetzt irgendwie alle Leute interessiert, ist ja eigentlich die Krise. Ja? Ja. Und und warum Republik? Ja,
warum nicht?
Warum ja. nicht? Also ich versuche gerade eine Ebene zu finden. Ja, also was könnte ich Ihnen sagen? Also ich könnte Ihnen natürlich ehrlicherweise sagen, wenn Sie 1994 Ihren ersten Job haben bei Schäuble im Büro und bei Karl Lamers und Sie machen 25 Jahre Europa und dann sind Sie 50 und haben Sie das Gefühl, es funktioniert jetzt nicht mehr, dann können Sie entweder echt gestört zum Arzt gehen und Psychotherapie machen, das kostet eine Menge Geld, weil die eigentliche Frage ist, what did you waste your life for? Und das ist keine spannende Frage, wenn man 50 ist, ja? Und insofern hatte ich einfach selber persönlich den Impetus, darüber nachzudenken, was habe ich denn gemacht? Was habe ich mir denn erzählen lassen als 27-Jährige, als ich da an diesem Schäuble-Lamers-Papier mitgearbeitet habe? Und es stimmt nochmal, ich habe das geglaubt, dass wir das ernst meinen mit Europa. Und wenn ich 25 Jahre in diesen Thinktanks Papierchen um Papierchen über Verteidigungsunion und was noch alles geschrieben habe, ja, deutsch-französische Beziehungen, patati patata, dann ja, weil wir dran geglaubt haben und weil ich es ernst gemeint hatte und weil ich zufällig einen französischen Mann habe und zwei Kinder, die in Paris wohnen und so weiter und so fort, wo ich gedacht habe, das können wir doch jetzt hier nicht einfach mal in so einer Krise auflösen. Da ist ja was da, das, und zwar etwas, was alle interessiert und alle interessieren muss. Es kann ja nicht sein, dass wir jetzt eine neue Generation, die wir jetzt mit Erasmus hochgepäppelt haben in europäisches Denken, entlassen in eine Renationalisierung. Ja? Mhm. Und das war so ein bisschen der Ansatz, wo ich dann eben gesagt habe, Postkarte Republik, warum Republik? Das mache ich nochmal wirklich in drei Sätzen. Ja? Das ist die Definition von Cicero, wenn Bürger sich in ein politisches Abenteuer einlassen, dann gründen sie keinen Binnenmarkt und sie gründen auch nicht die Vereinigten Staaten, sondern sie gründen eine Republik. Res Pospolita, Repubblica d'Italiana, République Française, Bundesrepublik. Dass wir jetzt Deutschland sind, ist ja für mich eine der befremdendsten Transformationen, die ich in meiner eigenen Lebenswelt wahrgenommen habe. Das sind wir ja seit 2006, aber ich bin einfach in der Bundesrepublik geboren und ich wohne jetzt in Deutschland. Und wenn wir das nochmal anders konnotieren könnten, hätten wir schon die Hälfte der Lösung, weil als Bundesrepublik hätte ja nie passieren können, dass sich dieser Björn Höcke heißt da, in dieser Sendung auch Anne Will auf diese Fahne setzt, ja, und sagt, ich bin das Volk. Und unser Justizminister wegweicht, als hätte der was Böses getan. Wenn ich der Justizminister gewesen wäre, hätte ich gesagt, Moment mal, ich will auch auf die Fahne. Sie stehen nämlich nicht auf der deutschen Fahne, Sie stehen auf der Fahne der Bundesrepublik. Und nur weil Sie auf dieser Fahne stehen, die überhaupt Meinungstoleranz ermöglicht, diskutieren wir jetzt in dieser Fernsehsendung. Verstehen Sie, was ich meine? Soll heißen, die Republik hat nichts Nationales und nichts Ethnisches. Und solange wir Bundesrepublik waren, hatten wir einen Verfassungspatriotismus, der was ganz anderes ist als dieses völkische Gerede, was wir jetzt über diese nationale Fahne wieder hereingewirkt bekommen. Und da nochmal anzuknüpfen und zu sagen, kann denn dann der Begriff der Republik nicht ein interessantes Diskussionsangebot zu sein, dass wir uns politisch gemeinsam verorten, und zwar auf dem Grundsatz des allgemeinen politischen Gleichheitsgrundsatzes, der nichts von ethnischer Färbung hat, weil es völlig egal ist, ob Sie Spanier, Brite, Franzose oder Malteser sind, weil wenn Sie sagen, wir unterschreiben hier nach Cicero den Grundsatz des gleichen Rechtes, dann gründen wir als europäische Bürger die Europäische Republik. Und nichts anderes haben damals übrigens die Hessen, die Saarländer, die Hamburger und wie sie alle hießen in den 1000 kleinen Fürstentümern gemacht, ja, die Bismarck in seinem Geniestreich zum Deutschen Reich verbunden hat. Und glauben Sie mir eins, ich habe für die Arbeit eine ziemlich coole Dissertation gefunden von einer Frau, die sich mal angeguckt hat, die allgemeine deutsche Sozialversicherung unter Bismarck, 1872, ja, wo Bismarck eigentlich das Deutsche Reich mitgekauft hat, gekauft in Anführungsstrichen. Und was stand da drin? Die tobende Debatten im Reichstag, dass man doch jetzt bitte nicht eine Krankenversicherung haben kann, vom Saarland bis Thüringen bis Hamburg. Das geht ja wirklich gar nicht. Jetzt stellen Sie sich heute mal vor, wir würden heute sagen, hey, Moment mal, wir müssen ja leider zwischen Hamburg und Thüringen und Brandenburg mal ein bisschen unterscheiden mit der Krankenversicherung und mit dem Hartz IV, weil so. Und da liegt nämlich genau der Punkt. Wir unterscheiden nicht, weil es nicht ökonomisch geboten wäre. Es wäre natürlich ökonomisch geboten, bei Hartz IV zu sagen, die in München brauchen ein bisschen mehr und die auf Rügen ein bisschen weniger, weil die Tomaten einfach auf Rügen weniger kosten als in München. Es wäre ziemlich vernünftig, Hartz IV regional auszugrenzen. Und wir tun das nicht. Warum? Weil wir gesetzt haben in dem Emanzipationsprozess, dass wir jetzt die Bundesrepublik sind oder damals eben das Reich, dass wir gleich sind vor dem Recht. Und insofern, wenn, ne, und die Italiener haben das Gleiche gemacht. Garibaldi war nichts anderes, als dass irgendwann mal Umbrien und Venedig und Neapel gesagt wurde, wir sind jetzt gleich vor dem Recht, wir gründen Repubblica d'Italiana. Und daher die Idee zu sagen, können wir dieses Template der Geschichte nicht nehmen für den nächsten Emanzipationsprozess, der jetzt eigentlich nur sozusagen auf der Hand liegt, weil den einen Markt haben wir schon, wir wollen ihn noch nicht verlieren, die eine Währung haben wir auch, die wollen wir auch nicht verlieren, die ist der Baum unserer Wertschöpfungskette, aber ein Markt, eine Währung, eine Demokratie. Und eine Demokratie heißt, wir bauen jetzt die Demokratie um den einen Markt und um die eine Währung. Das heißt, wir bauen eine transnationale Demokratie auf dem Raum dieses Marktes und auf dem Raum dieser Währung. Das ist das Diskussionsangebot und dann wäre es ein emanzipatorischer Prozess, den man schon vergleichen könnte mit dem, was die Franzosen 1789, die Italiener 1872, wir Deutsche auch 1872 gemacht haben. Und insofern liegen ja auch die gleichen Pläne auf dem Tisch. Also wenn der Laszlo Andor, der letzte ungarische Kommissar 2014, zum Beispiel Pläne für eine europäische Arbeitslosenversicherung auf dem Tisch liegen hat, die sind ja da, kann man so aus der Schublade ziehen, die sind sogar ziemlich vernünftig. Dann ist das genau das. Ich will jetzt nicht Bismarck, ne? Haben Sie mich verstanden? Also Reich war gestern. Aber zu sagen, wir über so eine allgemeine Gleichsetzung im Sinne von gleich vor der Arbeitslosenversicherung, würden wir diesen emanzipatorischen Akt haben, dass wir uns als Bürger, dass wir akzeptieren, wir leben in dem gleichen demokratischen Raum. Und dann würden wir diese chauvinistischen Diskussionen, die Griechen da und die Franzosen und die Italiener, das könnten wir uns dann schenken, weil wir gesetzt hätten, dass wir kein nationales Wir in Konkurrenz gegen ein anderes nationales Wir führen, weil wir uns als Bürger der gleichen politischen Einheit verstehen. Und das, was uns eint, ist die Gleichheit vor dem Recht.
Die Republik als Raum der Gleichheit und als ein Modell für ganz Europa, nicht nur für Deutschland, für die Bundesrepublik, nachdem das alte System, würden Sie ja sagen, nicht reformierbar ist. Machen wir den Praxistest und schauen uns so eine Herausforderung an, wie die Asyl- und Wanderungspolitik, die Bewegungen im Jahr 2015 insbesondere. Wäre die Republik, die Europäische Republik, besser gerüstet im Umgang mit diesem Phänomen der Flucht und Wanderung?
Ja, das glaube ich. Also erstmal hätten wir dieses komische Spiel nicht machen können, dass Deutschland Flüchtlingswelle 2015 und wir sind da sozusagen jetzt ja der europäische Paulus und die anderen sind nicht solidarisch. davor muss man leider immer noch mal sagen, dass wir 2012 mit den Italienern überhaupt nicht solidarisch waren. Ja? Also die Flüchtlinge sind schon weit vor 2015 nach Europa gekommen. Sie sind halt nur in Griechenland und in Italien geblieben. Wir haben damals den Italienern nicht geholfen. Die Italiener haben 2012 die Initiative Mare Nostrum gemacht. Das hat die 90 Millionen gekostet. Die sind damit zum Europäischen Parlament. Die wollten Dublin außer Kraft setzen. Die haben gesagt, wir müssen das weiterleiten. Und Deutschland hat im Rat Nein gesagt. Ja, also nur noch mal relativieren, dass das alles ganz toll war, ja, fand ich persönlich, bin auf Refugees Welcome, aber es gab eine Vorgeschichte. Ja. Die Republik würde anders damit umgehen, die Republik. Warum? Weil wenn die nationale Ebene dekonstruiert ist, dann könnte man sowas machen, wie ja zum Beispiel Gesine Schwan oder auch Daniel Cohn-Bendit vorgeschlagen haben. Sagen wir mal, wir schaffen auf europäischer Ebene ein Ministerium für Flüchtlinge und Migration. Ja? Und dieses Ministerium würde direkte Anreize geben an Regionen oder an Städte, also finanzielle Anreize, das müsste natürlich finanziell ausgestattet werden, wie jedes Ministerium, und sagen, die Städte, die sich hier bewerben, weil sie Flüchtlinge aufnehmen, kriegen von uns Assistance, Beratung, architektonische Beratung und eben einfach Geld. Dann hätten wir einen Wettbewerb, ja, um Flüchtlinge, den es zum Teil ja gibt, weil in Italien gibt es ja Bürgermeister, die sich tatsächlich um Städte bewerben, weil da auch unten in Süditalien überalterte Dörfer sind. Da gibt es echt spannende Geschichten, ja, wenn dann irgendwie so ein Afghaner auf einmal wieder eine Bäckerei aufmacht und weil es eine Bäckerei gibt, bleiben die alten Anwohner, es gibt wieder frisches Brot und so. Das kann man sich ja für Sachsen auch mal vorstellen, ja, also diese unterbevölkerten. So, und ich habe tatsächlich, ja, kein Witz, ja, als ich diesen Artikel geschrieben habe, Städte für Flüchtlinge, für den ich ja auch gescholten wurde, wie keine zweite, Health Threat und so im Internet, das ist, glaube ich, der einzige Artikel, den man auf Le Monde Diplomatique schreibt und der auf der Pegida-Webseite gelandet ist, ja. Aber da habe ich tatsächlich ein Angebot bekommen, zur sächsischen Landesregierung zu gehen, weil es da Überlegungen gab, auch mit diesen überalterten Dörfern zu sagen, können wir vernünftige Konzepte haben, wie wir Bäcker, Schulen, also vernünftige Sozialstrukturen über Flüchtlinge wieder anfüllen, ja. Aber hier ist der Punkt. Wenn wir ein Ministerium auf EU-Ebene hätte, die diesen Wettbewerb unter Städten, wer bewirbt sich für Flüchtlinge und dann kriegt ihr Hilfe, wenn wir das organisieren könnten, dann könnte genau das nicht stattfinden, was heute stattfindet. Orban stellt sich hin, meine nationale Souveränität. Kaczynski stellt sich hin, meine nationale Souveränität. Das heißt, wir spielen permanent nationale Karten gegen das europäische Ganze und vergessen dabei, dass es die Möglichkeiten wahrscheinlich gäbe. Also das heißt, diese nationale Barriere, die wir eingebaut haben in das System des Europäischen Rates, weil der Europäische Rat im Moment darüber entscheidet, das wäre weg. Und damit vielleicht die Hoffnung begründet, dass wir über ein anderes Motivationssystem einen anderen Umgang damit finden können.
Gut, wenn ich jetzt sage, Finde ich wunderbar, die Europäische Republik 2045 geht es ja los, da möchte ich dabei sein. Was mache ich denn dann die nächsten 30 Jahre oder was machen wir die nächsten 30 Jahre? Warten wir jetzt auf den Kollaps der EU oder haben wir irgendeine andere Chance? Was wären jetzt da praktische Möglichkeiten oder praktikable Möglichkeiten,
sich vorzubereiten? Weiß. Wie kommt man von A nach B? Ich sag mal so, ich mache echt eine Menge Yoga und Yoga Sutra des Patanjali, Thoughts become words, become action, become reality. Was nicht gedacht wird, wird nicht gesprochen, was nicht gesprochen wird, wird keine Realität. Punkt. Wenn Sie irgendwas wollen in Ihrem Leben, müssen Sie zuvor erstmal denken, was Sie wollen. Sie wollen mit dem Rauchen aufhören, Sie wollen das Abitur, Sie wollen heiraten, egal. Sie müssen es erstmal denken, dass Sie das wollen, damit es passiert. Sie müssen ein Ziel haben. Ja? Das heißt, wenn wir irgendwas wollen mit Europa, müssen wir Europa wirklich denken. Und das war das Angebot des Buches, Europa neu zu denken. Wie Hannah Arendt immer gesagt hat, denken ohne Geländer. Die Welt muss immer neu gedacht werden. Und wenn diese Krise nicht die Aufforderung ist, Europa wirklich neu zu denken, also im Hannah Arendtschen Sinne ohne Geländer zu denken, also nicht immer daran auszurichten, an dem, was ist, sondern neu zu denken und dann die Wirklichkeit zu schaffen, dann kommen wir da nicht hin. Umgekehrt gesehen war ja die EU, so wie sie heute ist, auch nur eine Fiktion. Also ich meine, da stellt sich Jean Monnet hin und sagt, ein paar Jahre nach dem Krieg, wir machen jetzt mal Gemeinschaft Kohle und Stahl. Das haben die gemacht. Die haben das gedacht, ausgesprochen, aufgeschrieben und gemacht. Das ist wie Mayonnaise, ne? Wenn sie Mayonnaise machen, ganz viel rühren, immer einen Tropfen dazu und dann geht die hoch. Also damit will ich nur sagen, ich kann hier nicht sozusagen erklären, wie wir in diese Europäische Republik kommen. Was wir aber, glaube ich, alle tun können, ist erstmal in der Sprache aufpassen. Und das kann, glaube ich, jeder. Die Franzosen, die Deutschen, die Polen, die Briten. Das kann jeder im Stammtisch, jeder bei seiner Familie, jeder kann sagen, wer sind denn die Briten? Wer sind der, also dass wir uns, dass wir alle überhaupt erstmal verstehen und über das Verstehen neu sprechen, über wir als europäische Bürger. Und dann können wir herausfinden, ob sie eher konservativ sind, eher liberal, was auch immer sie sind. Ja? Aber nicht der Deutsche. Ja? Würde ich jetzt mal vermuten, dass sie sich auch nicht in erster Linie als der Deutsche definieren. Und das wäre, glaube ich, ein erster Schritt, und zwar einer, den man auf allen Ebenen in jedem Gespräch machen kann. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, wenn das viele Leute machen und viele Leute so in die Diskussion bringen, dann entsteht was, nämlich als erstes mal ein anderes Bewusstsein. Und nichts entsteht ohne ein anderes Bewusstsein. Das wäre das Erste. Das Zweite wäre, ich glaube, wir können uns konkrete Ziele wirklich im ganz konkreten Raum setzen. Die Europäische Arbeitslosenversicherung ist echt mal keine Erfindung, die ist auf dem Tisch. Dafür könnte man eintreten. Das passiert natürlich nicht. Warum? Sie ist blockiert worden im Europäischen Rat. Ist völlig klar, sie ist übrigens von Deutschland blockiert worden. Ja? Während sozialwissenschaftliche Studien sagen, dass ja über 60% der Europäer, der Bürger, nichts dagegen hätten gegen eine europäische Sozialversicherung, weil die meisten Bürger intuitiv erkannt haben, dass das eine systemische Stabilisierung wäre und dass es uns nicht gut tut, dass wir permanent zwischen den Deutschen und den Slowenen und so weiter unterscheiden. Das wäre ein konkretes politisches Ziel. Ansonsten, als jemand, der für Jacques Delors mal gearbeitet hat, ist tatsächlich die Zeitschiene was ganz Wichtiges. Was war denn der Maastrichter Vertrag anderes? Wir haben den Euro erfunden. Wir haben den wirklich erfunden, ja? Also ich meine, wir haben auch lange darüber gestritten, ob wir den EQ oder Euro nennen. Wir haben den aber erfunden. Den haben wir auch gedacht, gemacht, ausgesprochen, aufgeschrieben. Dann haben wir noch darauf gewartet, dass die Geschichte eine Tür aufmacht. Diese Tür war dann der 9. November 1989. Da ging die Tür der Geschichte mal auf. Die wird auch wieder aufgehen. Also ich glaube, es ist einfach falsch, zu denken, dass sozusagen, wie soll ich sagen, Geschichte etwas ist, was wir machen. Ich glaube, in der Geschichte gehen immer Türen auf, in solchen Zeiten der Krisen gehen immer so Fenster auf und durch diese Fenster kann man durchgehen. Man kann aber nur durch diese Fenster durchgehen, wenn man einen Plan hat. Das ist mein Anliegen. Und deswegen will ich gar nicht darüber spekulieren, also ich will die EU auch nicht abreißen, ich will auch keinen Krieg und keine Revolution, das will ich alles gar nicht. Ja? Ich will nur, dass wir darüber nachdenken, was würden wir denn machen, wenn, und das am Tag X plus 1 ein klares Konzept da ist, wenn die Tür aufgeht und irgendwas passiert, von dem wir heute noch gar nicht wissen, dass es passiert, dass wir dann irgendwie ein Konzept haben, was wir auf diesem Kontinent zusammen machen und wie wir besser und hoffentlich dauerhaft eine europäische Demokratie gestalten können, und zwar eine, die den Bürgern einfach gefällt, eine, die Spaß macht. Ja? Und das war dieses Denken ohne Geländer, was immer so ein bisschen die Hoffnung hat, dass die Tür der Geschichte schon aufgehen wird. Was natürlich klar ist, die Europäische Republik wird nicht am Europäischen Ratstisch entstehen. Ja? Also Frau Merkel und Hollande werden das nicht unterschreiben. So passiert es einfach nicht. Ja?
Vielleicht vertiefen wir ganz kurz noch diesen Punkt, bevor wir den Kreis der Gesprächsteilnehmer öffnen und auch dem Publikum die Chance geben, Fragen zu stellen. Aber wenn wir einen Blick in die Zeitung werfen, heute schreibt Franz Löberding in der FAZ zu ihrem gestrigen Auftritt.
Hirngespinsten.
Wenn Europa nur mit solchen Hirngespinsten von Frau Gero zu retten wäre, dann hätte es seine Zukunft hinter sich. Ja, bleibt nicht die Utopie etwas, was sehr schnell auch als Hirngespinst dasteht, was als die ferne Insel, die Sie nicht erreichen, die irgendwo eine lustige Fantasie ist, aber die im Grunde an der Realität vorbeigeht?
Ja, also darauf habe ich ja getwittert, das eigentliche Hirngespinst ist zu glauben, dass die EU und der Euro so Bestand haben. Ja? Und ich glaube, das haben die meisten einfach noch nicht verstanden. Und das ist das eigentliche Problem. Ich bin vielleicht näher dran, ich reise sehr viel, ich kriege einfach viel mit, aber zu glauben, dass die EU und der Euro in der Form, wie sie sind, Bestand haben, ist, glaube ich, eine, um es höflich zu formulieren, nicht gesicherte Annahme. Ja? Und dass das noch im deutschen Bewusstsein nicht vorgedrungen ist, hat natürlich viel damit zu tun, dass wir in der Speckblase gelebt haben, in der Art und Weise, wie diese Euro-Krise durchgestanden wurde, für uns noch ganz gut, Abwrackprämie, und wir sind ja vermeintlich die Besten und können halt alles und die anderen müssen es nur so machen wie wir, dann geht es denen auch gut und so, aber den anderen geht es einfach nicht mehr gut. jeder, der mal vor kurzem in Thessaloniki war oder in Lissabon oder fahren Sie hin, wo Sie hinwollen, ja, aber auch in Deutschland geht es ja nicht allen gut. Also das ist schon wieder Deutschland. Also wer ist denn überhaupt Deutschland? Also die Tatsache, dass Deutschland statistisch vom Euro-Binnenmarkt und so weiter profitiert hat, und zwar nachweislich profitiert hat, heißt ja nicht, dass die Euro-Politik inklusive der Sparpolitik und der Niedrigzinsen vielen Deutschen persönlich geschadet hat, was ja den Gegen, sozusagen die Rebellion gegen die EU erklärt. Aber trotzdem gehört Merkels Satz, scheitert der Euro, scheitert Europa. Dieser Satz gehört umgekehrt. Bleibt der Euro, wie er ist, scheitert die europäische Demokratie. Und das erleben wir. Das ist der Film, in dem wir sind. Ja? Und wir sind schon ein Drittel in diesem Film also den haben wir schon abgespult. Und insofern glaube ich tatsächlich, also ne, ich habe das ja auch gelesen mit der FAZ, aber wissen Sie, vor 2 oder 3 Jahren hatten wir das Hirngespinst der Nordwährungsunion. Da habe ich mir gedacht, warum ist denn das kein Hirngespinst? Ja, also die Vorstellung, wir machen da irgendwie 2 Trillionen privatrechtliche Verträge über Euro und Lebensversicherung, das machen wir also aus diesem Rührei Euro machen wir wieder nationale Währung, als wenn das kein Hirngespinst ist. Ja? Und dann kommt man immer so als Utopistin, wenn man nur sagt, nur in Anführungsstrichen, einen Markt haben wir schon geschaffen, eine Währung haben wir oben drauf gesetzt, jetzt müssen wir doch nur mal den letzten Meter bis zu einer europäischen Demokratie machen, dann bin ich eine Utopistin, ja? Aber die den Euro auseinandernehmen wollen und rückführen wollen in eine Geschichte, die es eh nicht mehr gibt, weil wir alle wissen, dass wir immer irgendwo hingehen, aber nicht mehr zurück in die Geschichte. Also was auch immer jetzt passiert und was auch immer die vermeintliche Renationalisierungsdebatte bringt, ja, wir gehen nicht zurück in eine tolle Bundesrepublik mit einer tollen Bundesbank, in der alles ganz toll war, alle glücklich und die Bundesbank die beste Politik gemacht hat. Weil in diese alte Bundesrepublik kommen wir nicht zurück mit dieser alten tollen D-Mark, die wir mal hatten, weil was immer jetzt kommt, es kommt was anderes. Vielleicht nicht meine Republik, aber auch nicht mehr die alte Bundesrepublik. Und das muss man ja mal mitdenken, dass diese Nostalgie, die da immer mitschwingt, als könnten wir die gute alte Zeit wieder herholen, was ja in dieser Nordwährungs Unions-Hirngespinst immer so insinuiert wurde, ja, dagegen verwehre ich mich dagegen, deswegen sagt ja auch Robert Menasse immer so schön, die Utopisten sind die einzigen Realisten, ja, die einzige Wahl, die wir haben, hier halbwegs unblutig durchzukommen, ist, dass wir endlich mal eine europäische Demokratie machen und es kann gar nicht so schwer sein. Dafür würde ich einfach mal werben, dass wir diese Begriffe auch aus dem Diskurs nehmen, ja.